2. Der gefügige Deutsche. Als ich Klausi Kanaille 5 Tage nach meiner Rückkehr aus Prag und meiner Fastvergewaltigung anrief, ging nur die Mailbox an. Einmal, zweimal, dreimal. »Guten Tag«, sagte Klaus mit diesem beleidigten deutschen Quieken, das weniger beleidigt klang als sonst. »Ich bin da, aber ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Und hier noch eine persönliche Nachricht für Herrn Solomon Karubiner. Ich glaube, Sie hatten recht. Ich bin im Prozess, wie man sagt. Und ich denke sogar schon über eine Fortsetzung nach. Sie wissen schon von was.« »Oh mein Gott!« Ich hatte, um Zeit zu gewinnen, Klaus bei unserem letzten San-Nichi-Treffen ein paar idiotische Verbesserungsvorschläge gemacht. »Warum machen Sie nicht diesen herrlichen, ängstlichen Provinzkerl in Ihrem Buch mutiger Klaus? Muss er wirklich jede Nacht seinem Ernst-Nikisch-Opa im Traum begegnen und den gestohlenen schwarzen Ledermantel aufreißen wie ein Exhibitionist? Und sollten Sie nicht den Leuten am Ende verraten, was die Litze der Hammerbachs ist? Also, wenn ich Sie richtig verstehe, der sich selbstständig machende Bart des Kaisers Barbarossa, aber ohne Kaiser und imperiale Fantasien à la Wilhelm II. Bla bla bla.« Klaus hatte trotzdem bei jedem meiner Sätze wie ein kleines, hungriges Kind genickt. »Und sagen Sie, Klaus, noch was, dass er sich nach dem Wichsen aus Protest gegen seine knochenharte humanistische Erziehung den Bauch mit der gehäkelten Tischdecke seiner Mutter abwischt. Ich meine, finden Sie nicht, dass das zu sehr nach Portnoys Beschwerden klingt? Verstehen Sie, was ich sagen will? Sie sind eher der romantische Friedrich-Rückert-Typ, oder nicht? Sie haben doch nicht, wie meine Leute, immer nur das eine im Sinn.« Wieder dieses gefügige Nicken. »Weniger Worte, mehr Logik, Klaus.« »Jawohl. Heil dir, Hoke Rubiner.« Anfänger sind immer dankbar, wenn man zu ihnen sagt, gut gemacht, aber auch Proust musste seine Sachen 100-mal wiederlesen, hassen, lieben, wiederlesen und korrigieren. Darum verwandelte sich Klaus, kaum hörte ich auf, ihn zu belächeln, in den Karubiner-Bewunderer zurück, der er vor unserem gleichzeitigen Saunabesuch war. Noah hatte dagegen nie auf mich gehört. Von Fick meine Frau Goldmann kannte ich zum Beispiel nur die Grundidee. Lesen durfte ich nie etwas, vor allem, weil es nicht zu lesen gab. Als ich trotzdem einmal zu ihm sagte, es wäre doch super, wenn Goldmann die Frau des Helden am Ende wirklich ficken würde, sah Noah mich mit entsetztem Basedow-Blick an und schüttelte steinbockhaft den Kopf. »Fick dich selbst, Karubinerchen, ich werde doch nicht mit meinem eigenen Leben Voodoo spielen.« Als ich Klaus endlich telefonisch erreichte, stand er vor der Post in der Friedrichstraße und ich genau hinter ihm. Das merkte nur ich. Seine enge schwedische Rockstar-Jeans war noch enger als sonst. Er trug einen schönen, ausgeblichenen, postnationalen Militärparker und sein fast kahler roter großer Kopf war mitten im eisigen Januar von dutzenden Schweißtropfen bedeckt. Warum schwitzte er? Hatte er auch ein Schilddrüsenproblem? Oder wusste dieser hoffnungslos untalentierte Erpresser, dass Staatsanwalt Dr. Morb Kaltenbrunner das Verfahren gegen mich eingestellt hatte und ich mir seit Tagen mit der Litze den Arsch abwischte? Die Leute auf der Straße sahen sich traurig nach ihm um. Der telefonierende Klausi, energisch und mysteriös auf- und abtänzelnd, wusste noch nicht, dass er bald davontreiben würde in den grauen, grünen, ostdeutschen Fluten des Fehrbellinsees. Sie aber ahnten es wahrscheinlich schon. »Hallo Klaus, wo sind Sie?« sagte ich extra gedämpft ins Telefon. »Wie war Silvester? Alles Gute im neuen Jahr.« Ich sprang, als er sich plötzlich kurz umdrehte, rechtzeitig hinter den neuen, großen, extrem hässlichen Bodyshop-Fahrradständer und stieß mir dabei mein Schienbein an. Aus dem Laden stank es wie immer nach spätkapitalistischem Schnellumsatz und widerlicher, süßer Helotenseife. »Silvester«, sagte er, »sich mit Leuten betrinken, deren Großväter in der Akte Odessa stehen und von der peruanischen Filiale des Simon-Wiesenthal-Zentrums gesucht werden? Nein, vielen Dank. Ich war zu Hause und habe die Litze der Hammerbachs nochmal durch die Mangel gejagt, wie Sie es mir gesagt hatten, Sie Arschloch.« »Nein, das war nur ein Witz, Meister. Wann treffen wir uns?« »Gar nicht. Warum sollten wir?« »Was? Was soll ich mich mit jemandem treffen, neben dem Günter Grass, Celine Chomsky und so weiter Heilige sind? Literatur kommt von Liebe, zur Moral oder zumindest zu ihrem platonischen Ideal.« Ich merkte, und es hatte fast schon was Sexuelles, wie ich mich gerade innerlich von den letzten Resten meiner Kanaillenangst freimachte. »Ist Ihnen das Wort Wahrhaftigkeit überhaupt ein Begriff, Klausi Mausi?« Ach, war das schön. Ich durfte jetzt bloß nicht aufhören. Es gab mal einen Mann, den nannten die billigen Zeitungen Dagobert. Er kam sich genial vor, wie Sie. Er wollte von Karstadt 4 Millionen. Sonst würde er jede Woche eine andere Filiale explodieren lassen, drohte er. Die Kaufhäuser stehen immer noch. Und er saß zur Strafe 6 Jahre in Berlin-Plötzensee und klebte jeden Tag 1000-mal eine kleine weiße Plastikblume auf eine Haarklammer. Mit der Hand, Sie Arschloch. Klausi sagte nichts und taumelte. Ich sah, wie er erschrocken hinter sich griff. Er taumelte wieder und knallte mit dem Rücken gegen das graue Schaufenster der Post. »Was war das für ein Knall, Klaus? Ist Ihnen das schlechte Gewissen hingefallen?« Er grunzte. »Sollten Sie es nicht wiederfinden, schauen Sie neben Ihrem fehlenden Talent nach. Wahrscheinlich liegt es dort.« Ich hatte 2 Möglichkeiten. Entweder die Sache sofort zu Ende bringen oder nicht sofort. Ich dachte an die Frauen in dem mir unbekannten schwarzen Raum. Sie hingen, festgezurrt wie kleine trotzige Ponys in ihrem Geschirr, unter einer hohen, rauchgeschwärzten Decke. Ich hatte jeder von ihnen ein schmales Lederhalsband umgelegt mit einer klirrenden Metallkette dran. An der Kette zog ich, wann immer ich Lust hatte, und gleichzeitig schlug ich sie mit meiner kurzen 9-armigen aus dem Gothic-Shop in der Greifswalder Straße. Ihr Wimmern war für mich wie Ginseng für alte Koreaner. Ob ich mich schämte? Nein, ich fühlte mich zu Hause in meiner sadistischen Fantasie. Und darum so oft von der einseitig grausamen Bagdad-Oritele missverstanden. Noah, der als Einziger über mein kleines Hobby Bescheid wusste, sagte dazu einmal, »Sei froh, dass du auf diese Art, wo wir alle Schläge zurückgeben kannst, du starker, zweieiger, potenter Galizier. Glaubst du, mir macht es Spaß, mich von meinen geuschen Ringerfrauen wie eine kleine jüdische Laus zerquetschen zu lassen?« »Wenn ich komme, mein Schatz, ist es wie nach dem Zerdrücken eines kleinen Insekts. Nichts bleibt übrig, nicht mal die Erinnerung an ein Lebewesen namens Noah Ben Schleumel, Ben Feige von Lani. Nur ein winziger, feuchter Fleck.« »Okay«, dachte ich, »einverstanden. Ich sollte unbedingt noch ein bisschen mehr an Klausis Halsband ziehen und zerren.« »Und jetzt kommt der ernste Teil unserer Konversation, Klaus«, sagte ich. Ich rieb mir das Schienbein. Es tat mehr weh als vorhin. Und ich sehnte mich mit hypochondrischer Wollust nach dem chemieblauen Kühlbeutel in meinem Eisschrank. Klaus dachte, ich würde, wenn ich gleich mit ihm fertig wäre, auch einen Kühlbeutel brauchen. »Ich habe nur Spaß gemacht. Sie schreiben wie der junge Beckett, der alte Fontane, der mittlere Kafka, Klausi Mausi. Aber schenken Sie sich das neblige Zeug. Dieses Heidegger-Deutsch ist nichts für Sie und Ihren Ledermanteljungen. Er soll den Deutschen die Litze der Hammerbachs zurückbringen? Wie denn, wenn man nicht einmal versteht, was er zu seinem sterbenden Vater sagt? Ist das überhaupt sein Vater? Und stirbt er wirklich aus Verzweiflung darüber, dass er ein verschollenes Hölderlin-Gedicht im Marbacher Archiv entdeckt und gleich wieder verliert? Sorry, ich habe mich geirrt. Ihre Geschichte hat meist Top-Niveau. Aber man kann sie nicht bloß ein bisschen durchbürsten. Sie müssen sie neu schreiben, Klaus. Dann reden wir wieder. Bleiben Sie stark. Vergessen Sie, was Sie im Elster-Club gesehen haben, das lenken Sie nur ab und, jetzt erst kam der entscheidende Schlag, und hüten Sie sich vor einer Schreibblockade. Bei dem Wort Schreibblockade musste ich jedes Mal an Punta del Giorno denken, an Noahs Rede und sein Versprechen vom zitternden, fragilen Hotelschreibtisch herab, mich für immer von Wova, dem Schrecklichen, zu befreien. Er hatte es später wirklich versucht. Und sein Versuch hat mich 2-3 Wochen meines geliebten, unglamourösen Zeile-für-Zeile-Alltags gekostet. Wann das war? Ich glaube an einen dieser kranken, tiefsinnigen russischen Abende in der Casa Carubina in der Hartungstraße 12, Winter 95 oder 96. Vova war sogar einmal im Leben gut gelaunt. Mamascha hatte Migräne und lag im Schlafzimmer und kühlte sich den Kopf mit nassen Tüchern und im stummen Memorieren von Mandelstam-Gedichten. Serafina lag auch in ihrem Zimmer. Sie hatte keine Migräne und tippte auf ihrem allerersten Handy, ein riesiges Nokia mit verschmiertem winzigem Display, SMS an Leute, die sie nicht kannte. Die Nummern dachte sie sich einfach aus. Wenn einer antwortete, antwortete sie. Und wenn sie es schaffte, dem Unbekannten 3 oder 4 weitere Nachrichten zu entlocken, erklärte sie uns, der Familie, am nächsten Tag mit deplatziertem Gottesanbeterinnenlächeln, sie habe jetzt einen neuen Freund. Machte meine fette, ungefickte Schwester wirklich SMS-Sex? Genau darüber redeten wir, Noah, Wova und ich, an diesem tiefsinnigen russischen Abend zuerst. Ich war davon überzeugt. Lügen, Wova, charmant lächelnd wie ein georgischer Antiquitätenhändler von der Ben Yehuda, tat so, als wüsste er nicht, was das sei. Und Noah verteidigte Serafina, weil Mr. Goodlife immer jemanden verteidigen musste. Das hatte er von seiner Mutter gelernt, die sich einmal sogar auf der Bar Mitzwa von Avi Blumenschwein für Avis deutschen Onkel Siegfried eingesetzt hatte, der zwar konvertiert, beschnitten und in Geldsachen und Spendenangelegenheiten genauso jüdisch großzügig war wie George Soros oder Forlani Senior, aber das Pech hatte, dass sein nicht konvertierter Vater 3 Tage lang in der Krankenbaracke von Birkenau II die Urlaubsvertretung für Dr. Josef machen musste. Nachdem der ganze Tisch Siegfried Blumenstein, wie man auf Russisch sagt, mit Dreck vermischt und verrührt hatte, räusperte sich die immer nach sehr viel Parfum und menschlichen Faulgasen riechende Fruma Forlani und sagte mit ihrem genialen Fipsi-Stimmchen, Noahs Terminus Technicus, »Man kann das Dake nicht verallgemeinern, meine Lieben. Es gab doch bestimmt auch gute Nazis.« Und Noah, der damals als 12-Jähriger meist noch viel dümmer und entsetzter aus der Wäsche guckte als später, rutschte mit seinem Popo auf Marmeles fetten Schenkeln hin und her, leckte sich den Rest vom gehackten Ei von den Lippen und nickte wie ein Plastikhund auf dem Armaturenbrett eines fahrenden Autos, begeistert über diese heilige dialektische Idiotie, die später zu seinem eigenen halbintellektuellen Markenzeichen werden würde. »Wie steht es in der Mischna bei Rav Kalinke?«, sagte Noah im Winter 95 oder 96 in der Hartungstraße zu Vovo und mir, im besten, verwirrendsten Schleumel-Style. »Du kannst übel nachreden, aber nur, wenn es dich auch trifft. Sonst machst du den anderen zu deinem eigenen, oder so ähnlich.« »Ja und?«, sagte ich. »Natürlich hat eure Serafina keinen SMS-Sex.« Er leckte sich, als säße er wieder auf Marmeleins Schoß, über die grauen, rauen Usbeken-Lippen und spürte dem schwefligen Phantomgeschmack des gehackten Eis nach. »Es ist gemein, so über sie zu reden. Sie ist deine Schwester. Deine eigene Schwester hat keinen Sex, klar?« Rabbi Ben Porn, Traktat über das 7-fach Verwenden des Badewassers bei Geschwistern, führt Siwan 5124. »Ach, Karubina, von wem hast du das? Dieses harte, sadistische, fiese...« »Ist das der leise Sarkasmus des Depravierten, des leicht Verletzten und Entbrennbaren? Bist du, kurzes euphorisches Luftschnappen, vielleicht als Kind geschlagen worden?« Als Noah das Unkonzentrationsgenie merkte, was er gesagt hatte, war es zu spät. Mein harter Papa schob wütend und faltenreich die Stirn zusammen, die gerade noch glatt und jugendlich unter seinen Solomon Michaels Geheimratsecken lag, und ich dachte innerhalb von höchstens 3 Sekunden erst an Michaels selbst, den großen jüdischen russischen Schauspieler, dann an seinen inszenierten Autounfalltod von Minsk im Februar 1948, mit dem Stalins letztes Pogrom begann, dann an alle anderen Juden, die er hasste und fürchtete, die Ärzte Kogan, Wowski, Ettinger, Grinstein etc., und an ihre graubraunen, wie gepinselten, retuschierten Fotos in meiner kleinen Geschichte der Sowjetunion. Sie hatten alle diese wilden, kanaanitischen Zacken im Haarschopf, die Lockenreste ungekämmt und von einem 3000 Jahre alten Chamsin durcheinandergewirbelt. Genau wie ich, als ich mir für Oritele meine eigenen lächerlichen, mephistophelischen Haarreste langwachsen lassen musste, damit sie sich beim Sex besser an mir festhalten konnte. Wer, dachte ich schnell weiter, weil die 3 Sekunden noch nicht vorbei waren, hielt sich an Wovas jüdischem Schopf fest? Ingrid, die Zahnärztin, oder Mamasche, die Selbstverliebte? Und, 21, 22, verzog Wova dann das Gesicht und die Stirn so wie jetzt, vor Wut oder vor Lust? Oh, sagte Noah. Herr Karubina, ich entziffere mit savionolischer Leichtigkeit Ihren angekotzten Blick. Sie denken, ich hätte Sie gemeint. Und Sie, böser, schlecht informierter Vater, wissen gar nicht, was savionolisch ist. Wova sagte nichts. Er sah an diesem Abend, trotz seines plötzlichen Ärgers, gut, lässig, gemein, zeitlos und dadurch auch extrem unbeteiligt aus, mit seiner braunen tschechischen Strickweste, der schweren Egon-Bar-Brille, der Michaels-Windfrisur, den Pantoffeln von Church, die ich ihm einmal in einem Anfall von berechnender Fürsorge gekauft hatte. Was wäre, dachte ich, als ich sie vor Jahren während einer meiner blitzartigen Hamburg-Besuche bei Budapest am Neuen Wall für 300 Steine oder so in einer golden ausgeleuchteten Glasvitrine blinken sah. Was wäre, wenn ich ihm diese Pantoffeln schenkte? Die er sonst trägt, sind von Woolworth, kosten 10 Mark und stinken wie die Füße eines Arztes ohne Grenzen nach einer Woche Borneo. Wova würde diese schwarz glänzenden Luxusteilchen auspacken, angucken, bewundern, betasten, mich überrascht ansehen und sagen... Aber das war doch nicht nötig, mein lieber Sohn. Danke, danke. Weißt du was? Ich schenke dir heute auch etwas. Eine kleine Abschlagszahlung auf das bescheidene Ex-Kommunistenerbe, das dich erwartet. Sagen wir 40.000, damit du ein Jahr lang keine bösartigen Zeitungsartikel schreiben musst und dich ganz aufs Dichten und Schmusen konzentrieren kannst. Wie findest du das? Spürst du jetzt endlich meine Liebe? Nein, das hatte Vova natürlich nicht gesagt. Er riss grob und hastig wie Djeduschka Karubina, wenn er nach dem Tod von Babuschka Karubina einmal im Monat die billigste Nutte vom Hotel Metropol auszog, die Pantoffeln aus dem knisternden Seidenpapier, verzog angewidert das Gesicht über so viel lautschreienden Überfluss und das war's. Er trug sie natürlich trotzdem, aber unter Protest. »Nur Vova, kann ich Vova zu Ihnen sagen, Herr Karubina?« sagte Noah. »Ja, kann ich?« ich wollte schon immer mal mit dir darüber sprechen, dass...« Noah machte eine von seinen legendären ADS-Pausen. »Das war's«, sagte Papasche. »Was immer es ist, ich will nicht darüber reden.« Er grinste scharf und gefährlich, seine gerunzelte Stirn sah aus wie eine angebissene Kohlpirogge. »Na gut, weil du auch ein Butchage-Boy bist.« »Darf ich?« Ich stand auf, schüttelte scheu den Kopf und ging, wie immer leicht schief seit meiner verunglückten Varikozellen-OP, in die Küche. Als ich wiederkam, mit einem blumenverzierten Russentablett aus billigem Blech, auf dem eine volle Teekanne, Teetassen und kleine Glasschälchen mit dicker russischer Quittenmarmelade klappernd hin und her rutschten, redete Noah parasitär leise auf Papascha ein. Noah war in diplomatischer Stimmung. Vorwürfe und Beschimpfungen behielt er erstmal für sich. Er hatte das Thema gewechselt und Vovas Stirn glättete sich ein bisschen. Ich fragte mich, wie weit Noah damit käme. Ich überlegte, wie er es jetzt gleich oder in 10 Minuten oder in 3 Tagen schaffen würde, von der Idee, in Prag Häuser und Wohnungen kaufen zu wollen, wieder zu seinem großen Vova-Soli-Thema Angst zurückzukehren. Vova, ich sage also Vova, ja, ich habe eigene Projekte, klar. Sehr utopistisch, aber nicht unrealistisch. Schön, davon nächstes Mal mehr. Wie auch immer, wenn du was hörst, gute Lage, gute Prognose, sag mir Bescheid. Das Familienbusiness geht vor, altes Ghettowissen. Es gibt im Büro meines Vaters Leute, die gehen da rein mit jüdischem Kopf und Koffern voller Geld und gehen mit noch mehr Geld wieder raus. No, na, so macht's mein Papa seit der Zerstörung des Tempels. Von ihm haben sie es gelernt. Und stimmt, die Penyonze gibt er ihnen nicht bloß Akisch auf jede Wange, sondern auch eine satte Prämie. Mein Papa, nur alles Augen wurden kurz rot, ist so ein toller, so ein sanfter Papa und Chef. Er soll bis 120 leben. Nicht so wie du, du prügelnder Wova-Arsch. Noah stockte und bremste sich. Noch. Während Noah redete, betrachtete ihn durch die große, weiße, halboffene Wohnzimmerschiebetür, das deckenhohe Bücherregal in Wovas Arbeitszimmer nebenan, und versuchte mir ein Bild von mir selbst zu machen. Noah hatte recht. Ich war der Sohn eines Familienrowdies, der selbst als Kind jeden Tag von einem anderen seiner 7 Maccabi-Brüder geprügelt worden war. Aber das war mir egal. Oder war es mir nicht egal? Wie hatte Noah damals, als alles begann, im sehr blauen Sommer 1985 auf dem Schreibtisch in der Albergo Rossi den lüsterner Jude-Blick auf die riesige, großtittige englische Kur Guinevere gerichtet, gerufen, »Pass auf, Soli, dass du, Ungeliebter, nicht ewig ungeliebt bleibst.« Ja, richtig. Ich war der Sohn eines Schlägers. Und darum war ich, wenn ich nicht selbst zum Schläger werden wollte, meist allein, freiwillig. Ein trauriger, erfolgloser One-Night-Stand-Man, der sich am Strand oder im Schwimmbad heimlich zwischen die ungestreichelnden Beine fassen oder von gefesselten, gepeitschten Fledermausfrauen träumen musste, um ab und zu das tiefe, metaphysische Gefühl von Einsamkeit zu vertreiben. Ich war aber auch, wie mir jetzt der kurze Blick auf Vovas Bücherregal bewies, der Sohn des Autors dieser dünnen, tristen, vergessenen Bücher mit ausgeblichenen tschechischen Rücken, ohne Inhalt, aber voller Ideologie, hier so gerade und manisch aufgereiht, wie eine aus tausenden dürrer Nordkoreaner zusammengesetzte nordkoreanische Flagge im Olympiastadion von Pyongyang. Wie konnte mir das egal sein? Wer sagte mir, dass ich, der heitere jüdische Leninist, wie Bob S. Weisenzweig mich in der Rezension der US-Ausgabe von »Ihr wollt nur unsere goldenen Eier« in der New York Times Book Review genannt hatte, in Wahrheit nicht ein fanatischer jüdischer Stalinist war? Ein neuer Vova? Die selbstgerechte, nationalistische, jüdische, apokalyptische, zweckoptimistische Wiedergeburt meines verhassten kommunistischen Schläger- und Spitzelvaters? Ach so, ja, natürlich, der Sohn eines Denunzianten war ich ja auch noch. Wer jüdisches Judeln und Post aus dem Holocaust in 50 Jahren wiederlesen würde, könnte dann sofort erkennen, wofür ich heute noch von manchen Philo-, Anti- und Originalsemiten angeekelt bewundert wurde. Für das staccatohafte, moralische, dionysische, kurz intellektuelle Denunzieren einer Welt, die andere Menschen doch nur ein bisschen zu lieben versuchten. Tucholsky war gegen mich Paulo Coelho, Miner Alas, der die Franks verpfiff, Edith Stein. »Ihr Sohn«, sagte Noah. »Dein Sohn, wir sagen doch du, oder nicht?«, sagte Papascha, und irgendwas Grimmiges passierte schon wieder zwischen seinen Brezhnevschen Augenbrauen und seinem Michaels Dreizack-Pseudotoupet. »Ja, genau, ich meine, dein Sohn, Vova, mein Freund, er hat natürlich auch einen tollen Papa, aber bitte nicht nur. Aber er ist anders als ich.« »Genau«, sagte Vova. Und es klang wie, genau, er ist anders als du, also pass auf, was du sagst, du verwöhnte Kapitalistenkröte. Die hätten wir damals enteignet, verstehst du, umerzogen und für 30 Jahre in die Kobaltminen von Kolyma gesteckt. Ты это понимаешь? Ja, Soli ist anders als ich, mit sehr viel... Noah zögerte wieder, aber auf die freche Art. Er steckte den Löffel in die braun-gelbe Quittenmarmelade, zog ihn raus, leckte daran, machte ein zitronensaures Infantengesicht und reichte mir den Löffel mit einer Selbstverständlichkeit, als sei ich Juanito, der alte Diener. Was ich sagen will, Vova, hast du dich einmal gefragt, warum dein Sohn so ein verficktes Nervenbündel ist? Warum er uns alle immer so oft anschreit? Warum man ihn nie unangemeldet besuchen darf, aber angemeldet auch nicht? Warum es ihm angeblich so egal ist, was andere über ihn denken? Warum er... außer seinem kleinen großen Schmeckel niemandem vertraut? Was? Ja, ich meine, ja, ist es denn so schwer? Ich meine, warum hast du ihn früher einmal in der Woche blau und blutig geschlagen? Musste das sein, Adolf Stalinowitsch? Machte Vova, mehr nicht. Er nahm seine Brille ab, rieb sich die Augen mit den Ballen seiner kleinen, fleischigen Huzulenfäuste, dann setzte er die Brille auf und sah Noah, dann bald mich und dann wieder Noah, aus diesen plötzlich so kleinen, geröteten Augen an, wie Kampfhunde sie in der vorletzten oder letzten Runde haben, wenn in ihrem Fell bereits dieses dunkle, fast schwarze Blut glitzert. »Noah, du hast alles durcheinander gebracht. Noah, du kommst 30 Jahre zu spät. Noah, warum hast du nicht geschwiegen?« »Ich meine, hast du schon mal überlegt, Vova, warum er jeden Tag nur 10 oder 20 Zeilen schreibt? 10 Zeilen, das ist wie eine Sekunde ficken.« Noah grinste stolz auf die Metapher. »Ich nenne es, das ist übrigens ein Begriff aus der von mir entwickelten Psychokatalyse, evidente Schreibstressabbauhemmung. ESAH. Macht das Sinn? Von mir selbst kenne ich eher das Gegenteil, also nur die Hemmung, aber darum geht's jetzt nicht, oder? Na gut.« Er fing meinen ironischen Seitenblick auf und warf ihn unironisch zurück. »Um ehrlich zu sein, das Wort stammt vom berühmten ungarischen Therapeuten Dr. Endre Savionoli. Ich hatte ihn vorhin erwähnt, richtig? Soli arbeitet auch sehr viel mit ihm.« Peinliche Nachdenkpause. »Bist du eigentlich nie ein bisschen neidisch auf deinen Sohn, guter alter Karubiner?« Extrem lange Nachdenk- und Mitleidspause. »Mir kannst du sagen, ich weiß, was Eifersucht ist, unter Literaten.« Vova stand auf, sein Atem ging plötzlich sehr laut und schnell. Vova trat ans Fenster, er zog die Unterlippe wie ein beleidigtes Kind runter und gar nicht mehr hoch. Vova, jetzt nicht mehr cool, drehte sich von uns weg, uns wieder zu und kam dann langsam wieder zurück und schob mit einer einzigen Handbewegung das Teeservice plus Marmelade vom Tisch. »Auf Wiedersehen, Noah, Solis Freund«, sagte er. »Entweder du gehst jetzt schnell oder gleich kommt die Polizei und holt mich ab, weil ich etwas sehr, sehr Böses gemacht habe.« Dann fing er an, kniend und ächzend die Scherben vom Boden aufzusammeln und wann immer er mit seinen kurzen Arbeiterfingern in die Quittenmarmelade griff, steckte er sie sich fluchend in den Mund und leckte sie ab. Es gibt Momente, die man nicht glaubt. Ich glaubte nicht, dass Papascha Noah mit Gewalt gedroht hatte. Noah, das flüsterte er mir später zu, als ich ihn zur Tür brachte, glaubte nicht, dass Vova der Schreckliche einen Witz gemacht hatte. und Wover glaubte nicht, dass wir beiden jungen Davids, vor ihm dem greisen Goliath, wirklich Angst kriegen würden. Wann immer er eine Scherbe aufhob und auf den Tisch legte, sah er aus dem Augenwinkel mich oder Noah an, lauernd, heimlich, und es war das erste Mal, dass ich an meinem Killer-Daddy etwas beobachtete, das noch unterhalb von Kleinmut war. Feigheit. Hm? Ja, Feigheit. Es wurde jetzt still in der Hartungsstraße 12. So still, dass ich dachte, ich könnte Serafina am anderen Ende der Wohnung eine ihrer Belästigungs-SMS tippen hören. Oder waren das Mandelstams schöne, sehnende, starke Worte, die wie kleine Insekten über Mamasches wunde Seele liefen und kratzten? »Natürlich bin ich eifersüchtig auf meinen Jungen«, sagte Wover, wie aus dem Schlaf erwachend, während er sich hölzern in unser braunes 70er-Jahre-Schaumstoffmonster von Sofa fallen ließ. »Wer wäre nicht eifersüchtig auf einen echten Schriftsteller?« Wover, der Mistkerl, der mich noch nie gelobt hatte, der immer mit einem tödlichen, lauernden Krokodilblick in mein Zimmer kam, wenn ich als Junge auf seine alten Remington historische Romane und Bukowski-Parodien tippte, der mich für meinen kurzen, infamen, bedeutungslosen Spiegel-Bestsellerlisten-Auftritt mit dem Schwänzchen monatelang wie einen Fremden gehasst hatte, sagte das erste Mal im Leben etwas Gutes zu mir, über mich. Und das auch noch vor jemand anderem. Nicht jeder wird mich verstehen. Aber ödipaler ging es nicht. Das war so, als hätte ich ihm und Mamascha dabei zugesehen, wie sie sich verliebt küssten und streichelten und was weiß ich noch alles. Danke Gott, den es nicht gibt. Danke nochmal, dachte ich. Vielen Dank. Soll ich ab jetzt bei meiner Arbeit immer an das Schlafzimmer meiner Eltern denken? Wie verdammt soll ich auch nur eine weitere Zeile schreiben? Klausi Mausi, nicht traurig sein, flüsterte ich 10 Jahre später ins Telefon. Jetzt taumelte ich ein wenig. Es war ein schönes, hässliches, überflüssiges Gefühl. Ich drückte die Stirn gegen das eisige Bodyshop-Schild, stieß wieder mit dem schmerzenden Schienbein gegen das Pedal eines besonders martialischen Idioten-Mountainbikes und sagte stumm »Mama« und »Aua«. Nein, nicht traurig sein. Es ist gar nicht gesagt, dass Sie eine Schreibblockade kriegen. Das muss nicht sein. Ich persönlich glaube nicht an Schreibblockaden. Ich dachte kurz an mein rotblaues, haariges Schienbein und wurde von einem warmen und überwältigenden Gefühl des Selbstmitleids erfüllt. Obwohl ich schon mal etwas in der Art erlebt habe, aber Ende der Weichheit. Man muss einfach nur sitzen bleiben und warten, bis die 10-20 täglichen Zeilen wieder in ihrem Kopf aufploppen. Wieder aufploppen? Ja, Sie wissen schon, was ich meine, aber sehr gut aufgepasst. Sie haben Sprachgefühl, sehen Sie? Ich bin nicht traurig. Und warum sitzen Sie mitten im Winter auf dem Bürgersteig vor der S-Bahn Friedrichstraße? Man wird Sie für einen Obdachlosen halten und Ihnen nichts geben, Sie hässlicher Gremlin. Wie bitte? Ach, nichts. Woher wissen Sie das? Das haben Sie mir vorhin gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie in der Friedrichstraße sind und dass es Ihnen nicht gut geht und dass Sie in San Nietzsche wollen. Das stimmt nicht. Doch, Klaus, das stimmt. Sehen Sie, so schlecht geht es Ihnen, dass Sie sich nicht erinnern können. Er sagte nichts und ich hörte es durch den metallischen Friedrichstraßenlärm in seinem Kopf denken. Und dann sagte ich, ich habe aus Ihrer kleinen Beschreibung eine kleine Geschichte gemacht. Die Fantasie der Poesie muss doch immer auf Trab bleiben, oder nicht, Kollege? Klaus, stimmt das wirklich? Sitzen Sie jetzt wirklich dort hilflos herum in der Januarkälte auf dem kalten Berliner Straßenpflaster? Das wäre so traurig. Ich hustete falsch, wie Serafina, wenn sie mich am Telefon fragte, wie viel Vorschuss sie für ihren ungeschriebenen Bulimie-Roman von meinem Verleger verlangen könne oder so ähnlich. Wie lange haben Sie eigentlich für die erste Fassung der Lize gebraucht? 3 Jahre. Diesmal wird es schneller gehen, trust me. Aber natürlich nur, wenn Sie keine Schreibblockade kriegen. Ich hustete wieder Serafina-mäßig. Das war nur ein Witz, Klausi. Stehen Sie auf, bitte. Stehen Sie auf, Sie werden sich verkühlen. Darf man verkühlen sagen? Ich meine, im Jahr 2006, Kollege. Los, kommen Sie, schnell eine kleine Stilkritik. Die können Sie bestimmt dazwischen schieben. Ich trat hinter dem Bodyshop-Fahrradständer hervor, zählte bis 5, um das Schicksal entscheiden zu lassen. Aber Klaus, der in einer Mischung aus dramatischem Diener und Hocke, die Arme nach vorn geworfen, wie einer von diesen scheingekreuzigten Bettlern am grauen Postschaufenster lehnte, sah keinen Augenblick hoch. Meine Straßenbahn kam, Die 12, ich hörte es an ihrem ostdeutschen Klappern und Rattern. Ich zählte nochmal bis 5 und dann ging ich, während ich mit ihm weiter telefonierte, langsam über die Straße. »Wann war das?« sagte Klaus. »Was?« »Dass Sie nicht weiter wussten.« »Das ist lange her, das ist 10 Jahre her. Damals dachte ich noch, dass man Angst vor seiner eigenen Angst haben müsste.« »Aha.« »Moment, Klaus«, sagte ich. »Jemand klopft in der anderen Leitung an. Wollen Sie warten?« Er sagte nichts. Ich drückte zuerst den falschen, dann den richtigen Knopf und hörte die, wenn es Farben für Stimmen gäbe, farngrüne Stimme von Rashnawala, dem Betrüger. »Hallo, Soli«, sagte er. »Hier ist das kleine Arschloch Rami. Wie geht's?« »Nein«, sagte ich. »Ich habe mit Noah noch nicht über euren Geheimdeal gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr Merav gehen lässt. Ich habe zurzeit andere Sorgen. Shalom, du Ratte!« »Na gut«, sagte er, diesmal mit uringelber Stimme. »Ich rufe bald wieder an.« Das nächste Mal hörte ich aber erst wieder von ihm, als er ins Telefon schrie, jemand versuche, unseren Buddha auf eBay zu verkaufen. Ich stieg in die Tram und wählte wieder Klausis Nummer. Während ich an ihm vorbeifuhr, sah ich, wie er aufs Display seines Telefons guckte und überlegte, ob er abheben sollte. Er hob nicht ab und die Mailbox ging an. Ich hatte kein Problem, darauf zu sprechen. Ich dachte, los, jetzt etwas Verletzendes, aber mit leichtem didaktischem Menscheln versetzt. Ich sagte, ach, schade, hoffentlich sei alles okay. Wir sollten unbedingt wieder reden. Nette kleine bereichernde Bekanntschaft, die wir da hatten, wirklich. Er könne mir natürlich ab und zu ein Kapitel schicken, aber nicht so gern. Übrigens sei das eindeutig antisemitisch motivierte, verleumdende Verfahren gegen mich eingestellt. Paff, einfach so. Stellen Sie sich vor, Klausi, sagte ich, diese dämliche Hysterikerin mit ihrem weißen deutschen Riesenarsch ist einfach verschwunden. Kann man mit einem solchen Arsch überhaupt verschwinden? Sie sollte selbst nochmal eine schriftliche Aussage machen, hat sich aber nie mehr gemeldet. Sie hat sich alles ausgedacht, verstehen Sie, log ich. Die Sache ist vorbei, ich brauche Sie nicht mehr, Klausi. Wham, bam, thank you, ma'am. Und grüßen Sie das Sanichi von mir, wenn man Sie reinlässt. Ich legte auf und sah aus dem Fenster. Wir bogen mühsam und laut knirschend rechts in die Oranienburger Straße ein und im graugrünen Straßenbahnfenster sah die Stadt nachmittags um 3 wie tiefes, trübes Seewasser aus. Die Häuser wirkten wie die Wracks uralter, gekenterter Schiffe. Die Autos mit ihren leuchtenden Scheinwerfern waren kleine, schnelle Tiefseefische, die Passanten mit ihren langsamen, vorsichtigen, winterlichen Bewegungen hin und her treibendes Schilf. Vielleicht kam es mir nur so vor, aber ich bin sicher, dass irgendwo in diesem großen Straßenbahnfenster auch der leblose Körper von Klausi Mausi trieb, von mir über den Rand eines kleinen roten Tretboots des Werberliner SV gestoßen. »Haben Sie eigentlich manchmal Ego-Träume, Klaus? Sind Sie ein Dirigent und die New Yorker Philharmoniker spielen für Sie die unspielbare Nummer 10 von Mahler? Sind Sie US-Agent und ziehen Osama an den Ohren aus einer afghanischen Höhle? Sind Sie ein patenter Profikiller und beseitigen Leute ohne Lust, aber auch ohne schlechtes Gewissen?«